Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Jesus, ich bitte dich, dass du dich verherrlichst. Es geht um dich, Jesus. Es geht am Anfang um dich, es geht in der Mitte um dich und es geht am Ende um dich. Und es geht ganz wenig um uns, es geht ganz viel um dich, Jesus. Und Jesus, wir wollen, dass du im Mittelpunkt dieser Gemeinde stehst, im Mittelpunkt unserer Gottesdienste, weil wir erkannt haben, dass du unsere Hoffnung bist, Jesus. Amen. Ja, ich möchte über Hoffnung 2.0 sprechen. Also ihr wisst, das Update wird ja immer so, die Updates werden ja immer so versehen mit 2.0 und 2.1 ist dann immer jeweils, irgendwelche Fehler werden ausgemerzt. Hinter vorgehaltener Hand muss man sagen, es werden auch neue Fehler eingesetzt. Aber pssst, sagen wir nicht. Das gilt jedenfalls für Computerprogramme. Bei Jesus sieht es anders aus. Ich glaube, Gott hat uns versprochen, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit uns zu führen. Und von daher geht seine Upgrades immer nach oben und nicht irgendwie seitwärts. Herr hat gesagt, wir sollen von ihm viel erwarten. Das ist ganz interessant, wenn du die Bibel die anschaust, die ist voll mit Erwartungshaltung. Die reduziert nicht und sagt, ich meine, wenn irgendjemand wüsste, wie unsere Welt aussieht, dann ist es doch Gott, oder? Und komischerweise kommt da keine Reduzierung, also nach dem Motto, ja, regt euch nicht so auf, werdet mal alle ganz ruhig, ist alles nicht so spannend, macht euch keine Sorgen, irgendwie geht's rum oder so. Solche Dinge findest du in der Bibel nicht. Du findest nicht in der Bibel eine Beruhigung, eine Einschläferung, eine Narkotisierung für dieses Leben. Wenn irgendjemand mal gesagt hat, das haben, glaube ich, mal ein paar Atheisten gesagt, Religion ist Opium für das Volk. Und meinten damit, dass eben Religion über Jahrhunderte gebraucht wurde, tatsächlich gebraucht wurde, eben Religion, damit man das Volk ruhig kriegt, gefügig macht, sich nicht auflehnt gegen bestimmte Ordnungen. Und so gesehen war ihre Beobachtung ja richtig. Genau, das Religion kann wirken wie Opium. Nämlich, weil wenn du dich daran festhältst, kannst du irgendeinen Käse glauben und dann bleibst du schön ruhig und brav und untertänig. Und wenn wir ans Mittelalter denken, dann wissen wir, was für schreckliche Blüten das hier auch in unserem Land gefolgt hat. Also wir können jetzt nicht sagen, so diese Aussage ist ganz falsch, sondern die ist richtig. Ich empfinde, dass die Wahrheit sagen. Religion ist Opium fürs Volk. Und der Glaube Jesu Christi hat mit Religion nichts zu tun. Denn der hat nichts von Opium an sich. Sondern das ist was Lebendiges, was Kraftvolles, was Starkes, etwas, was uns aufrichtet, was uns immer wieder zwingt, die Realität wahrzunehmen, wie sie ist, und dabei Hoffnung zu investieren, uns dabei Hoffnung und Freude, neu eine Entscheidung zu treffen. Es ist eben nicht Schwamm drüber. Und nicht, ist doch egal, machen wir einfach weiter. Mit Jesus Christus ist das nicht der Fall. Wir werden nirgendwo in der Bibel finden, wo es drin steht, mach einfach einen Schwamm drüber, vergess einfach und einfach los. So überhaupt nicht. Sondern inmitten unserer Schwierigkeiten. Denn wir werden bestimmte Dinge in unserem Leben auch in diesem Jahr nicht verhindern können. Es wird ganz sicher politische Bedrohung geben oder Bedrohung in deinem Leben. Diese Dinge sind einfach da. Und unsere Welt ist nicht sicherer geworden. Also, ich finde es immer genial, dass wir 75 Jahre Frieden hatten. Und ich weiß nicht, ich glaube, uns ist nicht so bewusst, was das für eine Kostbarkeit ist. 75 Jahre hatten wir, wo es keinen Krieg auf unserem Boden gegeben hat. Und wenn du die Geschichte bemühst und nachguckst, wann war denn die letzte Zeit, dass es mal so lange Frieden gegeben hat, dann wirst du Schwierigkeiten haben, den zu finden. diese Lücke von 75 Jahren. Also das ist wirklich eine ganz große Gnade. Und jedes Jahr, was wir jetzt mehr zählen, ist unglaublich, dass wir Frieden haben. Die menschliche Rasse tendiert nicht zum Frieden. Und wenn man sich heute anguckt, wie viele Kriege da sind, wenn du dir anguckst, ein Krieg, der mich besonders mir nachgeht, ist der Krieg dort unten am Horn, an der arabischen Insel, da unten, helft mir mal, Jemen, genau, im Jemen. Weil dort so unendlich viele Kinder verhungern und Krankheiten sind und brutale Machtpolitik betrieben wird. Also wo es geht wirklich nur zwei Mächten um die Vorherrschaft. Und egal wer dazwischen steht, der wird zermalmt. Das ist Realität unserer Welt. Die Bedrohungen werden 2019 nicht besser sein als 2018. Und wir hoffen, dass sie nicht schlimmer werden. Das zweite, Verluste. Jeder von uns erlebt Verlust. Also ich will es nicht bagatellisieren, aber in irgendeiner Form hat jeder von uns Verlust. Es ist nicht wahr, dass wir so durchs Jahr gehen und nichts passiert. Und zumindest wird man älter und auch das ist ein Verlust. Ich bin heute dankbar, dass jemand anders da unten das Kabel reinsteckt. Sowas kenne ich nicht von mir, steht der Leute. Ich kenne sowas nicht. Früher, das war gar kein Thema, bevor da einer gekommen wäre, zack, runter und klick. Und heute denke ich, mach mal ruhig, vielleicht fällt es jemandem ein, dass man das machen könnte für mich. Und dann bin ich immer dankbar, wenn einer kommt und sagt, yes. Da ist Verlust. Der Verlust der Mobilität. Und dann, ich stehe in Schuhen, wo Einlagen drin sind, weil mein Fußgewölbe nicht stark genug ist. Jetzt kennt ihr die ganze Wahrheit von mir gleich. Ja? Ich habe die Power verloren, dass ich mein Fußgewölbe entsprechend meiner Physiognomie richtig aufrichtet. Ja, ich weiß, ich muss Gymnastik machen, weiß dann aber nicht genau wann. Versteht ihr, was ich meine? Und ich glaube, ich rede doch nicht, wir können ja gerne über dich reden, du hast bestimmt auch so tolle Dinge zu erzählen. Wir verlieren Dinge im Leben. Wir haben Verlust. Und manchmal sind die Verluste verschmerzbar. Also es ist jetzt nicht so schlimm. Ja? Also man kann mit Einlagen in den Schuhen leben. Man hat doch nicht mehr das schickste Modell an immer, aber man kann mit leben. Okay? Viel schlimmer ist es, wenn uns Menschen wegsterben. Viel schlimmer ist es, wenn sich Menschen von uns abwenden, weil sie aus irgendeinem Grund sagen, mit dir kann ich überhaupt nicht. Ja, ich meine, eine der schlimmsten Verluste, die man erleben kann, ist Scheidung. Und macht euch nichts vor. Wir werden dieses Jahr in unserer Gemeinde wieder von Scheidungsgerüchten und Problematiken und Dinge hören. Das ist absehbar. Ah, aber der Himmel, ja genau, der Himmel. Es ist realistisch zu sagen und mitzubekommen, dass es Verluste in unserem Leben gibt. Und dann der Verlust, der Mangel, es gibt auch Mangel in unserem Leben. Es gibt Menschen, die kommen in Situationen, in wirtschaftliche Situationen, die furchtbar sind. Und manchmal kriegen wir das gar nicht mit. Manchmal läuft es so klammheimlich, weil die Leute sich schämen, denken, wenn ich jetzt erzähle, dass ich nichts mehr zu essen habe oder sonst was. Was ich übrigens, by the way, sagen möchte, also bitte, wir als Gemeinde sind Familie. Wenn irgendwas in deinem Leben furchtbar daneben gerade geht, dann lass es uns bitte wissen. Und lass es uns nicht erraten oder erst warten, bis ein Engel uns das erzählt. Das passiert nicht so häufig mit dem Engel. Ich habe festgestellt, im letzten Jahr haben wir helfen können, wir werden auch dieses Jahr helfen. Aber ich glaube, dass Mangel in unserem Leben ist, auch in diesem Jahr, da mache ich mir nichts vor. Es ist nicht so, dass ich sagen kann, Tara, das ist alles nicht mehr da, es ist da. Und Schmerz. Vorhin ist hier der Michael rumgelaufen und ja, Wirbelsäule, sage ich da nur, Bandscheiben, Muskulatur. Das sind Dinge, die uns wehtun können. Da braucht man noch nicht mal besonders krank für sein. Brauchen eigentlich fast nur falsch gelegen haben. Und das sind Dinge, die in unserem Leben kommen und bei manchen sagen, ist ja nicht so schlimm. Und bei anderen Dingen, da erholen wir uns kaum von. Da gehen wir richtig unten durch. Und ich möchte, dass wir nicht an der Stelle Oberüberflieger sind, sondern ich möchte, dass wir an der Stelle uns überlegen, wie wir damit umgehen. Wie werden wir umgehen 2019 mit unseren Herausforderungen? Wie werden wir damit umgehen? Was machen wir? Wie positioniere ich mich für dieses kommende Jahr? Für mich war das letzte Jahr, ja, es war schon, das habe ich schon gemerkt. Und es waren schon Dinge dabei, die mir richtig, richtig nahe gingen. So, Jutas Krankheit, das hat mich richtig gebürstet. Und Ritas Heimgehen, wo ich auf der einen Seite ja weiß, sie geht in den Himmel und das ist schon toll, weil ich das ganz furchtbar finde, wenn ich das nicht wüsste. Es wäre doch schlimm, wenn wir nicht wüssten, wo wir hingehen. Und ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, müsst ihr euch mal vom Waldemar Zirpel erzählen lassen. Der kriegt einen Anruf vom Altenheim und man bittet ihn, dorthin zu kommen. Ein Mann verlangt nach ihm. Und das war ein älterer Herr, der eigentlich nie so gut auf unsere Evangeliumssachen reagiert hat, aber seine Frau. Und seine Frau hatte Jesus angenommen und die war jetzt verstorben. Und dann hat der Mann, wenn ich es richtig weiß, hat gefragt, ob der Waldemar kommen könnte, weil er möchte sein Leben Jesus geben, denn er möchte in der Ewigkeit dort sein, wo seine Frau ist. Wie stelle ich mich auf die Sachen ein, die mir widerfahren? Wie gehe ich damit um? Es ist ganz wichtig, dass wir heute uns überlegen, wie mache ich das dieses Jahr? Wie komme ich da klar? Auch als Gemeinde, es ist immer so, wisst ihr, nur Jesus ist genug. Und alle, die unter Jesus sind, die sind nie genug. Und das lassen wir sie oft spüren. Und damit muss man umgehen. Man muss mit umgehen, dass man von 1 bis 6 benotet wird für seine Predigt. Ja, 1 klingt ja super, da meinst du, hast du meine Predigt gehört oder meinst du Joyce Meyer? Weil das war ich gar nicht. Du sagst mir Dinge, die habe ich in der Predigt gar nicht drin gehabt. Du hast einen Engel gehabt, der dir souffliert hat oder irgendwas, keine Ahnung. Und 6, das war alles total daneben und du hast nur Druck auf mich aufgebaut und du hast mich wieder nicht verstanden und hast mich hingeschubst und was weiß ich. Dann denkst du, lieber Gott, das wollte ich von ganzem Herzen nicht. Vergib mir, falls da irgendetwas war, was das ausgelöst hat. Ich will euch das nur erzählen. Ich will nicht jammern. Ich will erklären, dass wir mit diesen Belastungen umgehen müssen. Und dann ist natürlich, je nachdem, wie vielfältig du welche Bewertung kriegst, ist natürlich dein Selbstwertgefühl oder die Worship-Leute, die kennen das auch. Es gibt immer Leute, die kommen zu mir. Ich habe das schon erlebt. John Wimmer hat das mal erzählt, kam jemand zu ihm und hat gesagt, also mit dem Worship hier in der Gemeinde kann ich gar nichts anfangen. Und dann hat er gesagt, ja und? Der ist doch nicht für dich. Und ich finde, das ist eine coole Aussage. Weil der Worship sollte eigentlich für Gott sein. Und wenn das nicht ist, also kann, dann ist schlecht. Und ob das deinen Geschmack trifft, ist schon bedeutend, aber nicht so wichtig. Und es ist ganz wichtig, dass wir eine Position finden zu den Dingen, die da sind. Und ein Worship-Leiter muss damit umgehen. Er muss mit umgehen, dass Leute ihm alles mögliche, ich meine, es ist wie beim Fußballspiel, die nicht mitspielen, sind immer die besseren Torschützen. Ist so. Wir sind als Menschen so, sind wir doch mal ehrlich, so sind wir. Und ich, für mich das größte Wunder von allem, was jemals stattgefunden hat, ist, dass Gott uns liebt. Das ist das größte Wunder. Er liebt uns. Er liebt uns in unserer Eigenart. Er liebt uns in unseren Macken. Er liebt uns so, wie wir sind. Und dieses, dass ich zu Gott kommen kann, so wie ich bin, ist das größte Geschenk, das Gott mir gemacht hat. Ich kann so kommen. Ich kann in meiner Zerbrochenheit, mit meinen Ängsten, meinen Befürchtungen, mit meinem Mangel, darf ich zu Jesus kommen. Und deswegen geht mein Vertrauen immer zu einer Person. Und diese Person heißt Jesus und Jesus weiß, worüber er spricht. Es gibt nämlich eine Geschichte, die wir heute feiern, aber ich will euch die mal ein bisschen anders erzählen. Jesus hätte ja auch oder zumindest zu der Zeit Josef und Maria, hätten sich von Gott ziemlich in Stich gelassen gefühlt haben können. Denn immerhin war ja extra ein Engel gekommen, hat gesagt, das, was du da unter deinem Herzen trägst, ist ja nichts Geringeres als der Retter der Menschheit. Und als konsequente Weiterführung dieses Themas wird der in der Grippe geboren, in einer Steingrippe, wo es kalt ist, nass ist und wo es nach Viech stinkt, konsequenterweise. Und konsequenterweise baut sich so ein Druck auf, dass der Vater, der Josef, um das Leben seines Sohnes fürchten muss, auch wenn es nicht sein eigener war, sondern in dem Fall jetzt sein Adoptivsohn, weil die müssen über Nacht nach Ägypten. Also die sind geflüchtet. Wie unsere Freunde aus Syrien, aus Afghanistan, ist Jesus mit seiner Familie bei Nacht und Nebel abgehauen nach Ägypten, weil Herodes ihn töten wollte. Hallo? Und dann, wie lange sie da in der Fremde gelebt haben, wissen wir nicht genau. Herodes starb im Jahr 4 vor Christus. Jesus war vor Herodes geboren, also irgendwann so between 4 und 6 vor Christus. Irgendwann dazwischen. Und die Zeit nach seiner Geburt hat er dann in Ägypten verbracht. Als Ausländer, als Wirtschaftsflüchtling, als Flüchtling unter der Gewalt eines Herrschafters. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Scheint öfters auf der Erde vorzukommen, aber ich weiß, dass Jesus weiß, wie sich das anfühlt, als Ausländerkind in einer fremden Umgebung. Ich weiß auch, dass Jesus sich weiß, wie es ist, als ungewolltes Kind groß zu werden in einer Gesellschaft, wo jeder sich fragt, wie lange ist Schwangerschaft nochmal genau? Wann hat Maria mit Josef geheiratet? Das konnten die alle schon immer gut ausrechnen. Dass Josef sich so verschwendet an diese, in Englisch würden wir sagen, Bitch. An diese, die muss doch irgendwas gemacht haben von wegen Heiliger Geist. Irgend so ein kluger Theologe hat mir gesagt, seitdem ich verstanden habe, wie Biologie funktioniert, kann ich an die Jungfrauengeburt nicht glauben. Habe ich gedacht, das ist dir aber spät gekommen. Das macht mir Schwierigkeiten, dir abzukaufen, dass du besonders intelligent bist. Das ist so unmöglich, was Gott da inszeniert hat. Das ist so dermaßen neben allem, was wir so toll finden, was wir schnell verstehen, was wir begreifen, wo wir einen Zugang zu haben, haben wir nicht. Und das Erste ist, er muss abhauen, er muss sich verkriechen und muss warten, bis der König Herodes gestorben ist. Das ist keine tolle Sache. Und dann, weißt du, dann nebenbei, seine Geburt hat ja nur mal ausgelöst, dass etliche Babys und Kinder und Kleinkinder auch mal umgebracht wurden. Auch das ist nicht gerade toll, wenn du Ursache bist für sowas, oder? Also von daher, Jesus, der hat echt gewusst, wie die Sachen aussehen. Und was mich am meisten daran fasziniert, ist, wie Gott von seiner Seite ihn versorgt hat. Er schickt, also das muss man wirklich sagen, da kommen drei Typen, die sich Nacht und Nächte um die Ohren schlagen, weil sie ständig hochgucken und irgendwelche Sterne beobachten, weil sie hoffen, davon die Zukunft der Menschheit abzulesen oder sonst was. Und irgendwas nehmen die wahr. Die nehmen irgendeine Konstellation wahr, irgendeinen Stern und sagen, da müssen wir hin. Also, versteht ihr, wie kommt man da drauf auf sowas? Man sieht einen Stern und dann sagt man, jetzt müssen wir da hinterher rennen, denn wo der, also ich würde ja sagen, der, ich meine da oben, wo der steht, dumme Frage, immer woanders. Also, aber irgendwas hatten die da, die wussten da irgendeine Konstellation und etwas konnten die ja scheinbar deuten und konstruieren, dass die ziemlich zielgerichtet dorthin gelaufen sind, bis sie in Bethlehem waren. Und weil sie das Gefühl hatten, dass das, was sie da sahen, außerordentlich ist und nur mit der Geburt eines gewaltigen Königs zu tun haben konnte, ja, haben sie ihm Gold, Myrrhe und Weihrauch mitgebracht und haben ihn damit ausgestattet, dass er in Ägypten was zu essen hat. So versorgt Gott. Denn bevor wir riefen, hat er für uns gesorgt. Er hat seinen Sohn so versorgt, mit dem nötigen Material, um überhaupt fliehen zu können. Das wäre nämlich ganz schwierig gewesen, ohne Kohle in einem fremden Land. Und ich denke, dieser Jesus versteht uns. Dieser Jesus hat es selbst erlebt, Versorgung vom Vater. Und deswegen stütze ich meine Hoffnung nicht auf die Umstände, sondern auf eine Person, nämlich auf Jesus Christus. Ich habe Hoffnung für 2019 wegen Jesus. Und das ist der einzige Grund, warum ich Hoffnung habe. Wegen ihm habe ich Hoffnung. Weil dieser Jesus, der weiß ganz genau, wie es mir geht. Er weiß, in Hebräer 4, Vers 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Er hat es hingekriegt, sich nicht vom Vater loszusagen, weil Dinge in seinem Leben waren. Die Bibel spricht nicht viel über die ersten Jahre von Jesus. Aber Tatsache ist, dass nie wieder was von Josef erzählt wird. Vermutlich ist er zwischenzeitlich gestorben. Das war eigentlich zu früh. Vermutlich ist er zwischenzeitlich gestorben. Also mit Verlust musste Jesus auch umgehen. Und eben, wie gesagt, in einem Ort, in dem man seiner Mutter nicht über den Weg traut. Das war nicht einfach, es waren schwierige Dinge. Und Jesus wusste, wie sich das anfühlt. Und dann gibt es eine zweite Zusage von Jesus, die können wir in Römerbrief, Römer 5, 28 lesen. Da heißt es nämlich, alles was uns widerfährt, wird Gott zwingen dazu, dass es uns im Nachhinein zum Besten dienen wird. Er hat nicht gewollt, dass wir diesen Verlust, er hat nicht gewollt, dass wir diesen Mangel bekommen. Er hat nicht gewollt, dass die Dinge so gegen uns stehen. Das war nie der Wille Gottes für uns. Aber er wird hingehen und wird aus diesem Mist etwas machen, das uns zum Segen wird. Es ist dieser Jesus Christus, von dem ich glaube, dass er vertrauenswürdig ist. Das ist dieser Herr, den ich liebe, weil ich sein Wesen kenne, weil ich weiß, wie er ist. Ich weiß zutiefst, dass er mich noch nie im Stich gelassen hat. Und ich weiß, dass ich ihm vertrauen kann. Und ich mühelos für das nächste Jahr kann ich Jesus vertrauen. Und ich habe so unendlich viele Geschichten, die ich erlebt habe, wo Jesus mir zu Hilfe gekommen ist. Immer wieder, in kleinen und in großen Situationen. Und nicht immer habe ich das erleben können, was ich wollte. Ich habe nicht immer den Durchbruch gehabt, was ich gehofft habe, nicht immer den Einschlag von seiner Power gehabt, wie ich es mir gewünscht habe und wie ich gebetet und geglaubt habe. Aber ich habe immer erlebt, dass er in diese Situation hineinkam und mir immer geholfen hat. Jedes Mal. Und jedes Mal war ich nicht allein. Und jedes Mal habe ich erlebt, wie er mich aufrichtet. Und ich möchte euch das zusprechen für dieses Jahr. Und ich möchte noch weitergehen. Wenn wir diese Hoffnung haben, dann passiert was mit uns. Nämlich wir werden zu Wesen, auf die die Welt wartet. Im Römerbrief heißt es, Paulus schreibt, im Übrigen, das ist auch Römer 8, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen wird, an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit untergeordnet. Mir ist so wichtig, dass wir verstehen, alles was geschaffen ist, ist der Vergänglichkeit, ist dem Sterben anbefohlen. Nicht böse sein. Manche von euch, die, ihr werdet mal hinter meinem Sarg hinterhergehen. Also, hallo? Macht euch keine Sorge, mir geht's gut. Hoffentlich geht's euch auch gut. Ist doch so, oder? Rede ich jetzt irgendwas Tabumäßiges? Und wir werden hinter dem einen oder anderen Sarg von uns, die wir hier sitzen, hinterherlaufen, oder? Hallo, wir sterben. Und die Welt stirbt um uns herum. Lasst uns doch nicht immer so tun, als wenn das was ganz... Es ist normal auf dieser Erde, dass was stirbt. Und es macht uns keinen Spaß, uns damit auseinanderzusetzen. Wir haben es gelernt, uns hervorragend abzulenken. Aber es ist normal, dass sowas passiert. Und wir wollen das nicht. Und wir wollen es vor allen Dingen nicht vor der Zeit. Wir wollen nicht, dass die Leute früher gehen, als Gott es ihnen gesetzt hat. Aber gehen werden sie. Und es wird ihnen besser gehen als auf dieser Erde. Aber in diesem Vers steckt noch was anderes drin. In diesem Vers steckt nämlich drin, dass die ganze Schöpfung darauf wartet, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Und ich glaube, das bezieht sich schon auf das Jetzt. Ich glaube nämlich, dass das Maß, wie die Kinder Gottes aussehen können in dieser Welt, wir alle noch nicht ganz erreicht haben. Ich glaube, dass es möglich ist, dass eine Herrlichkeit an unserem Leben, in unserem Werk, in dem, was wir tun, in dem, was wir reden, wie wir mit Menschen umgehen, da kann was sichtbar werden, was Hoffnung für diese Welt bedeutet. Denn der Christus in uns, sagt die Bibel, ist die Hoffnung der Herrlichkeit für diese Welt. Also je mehr diese Vertrauensperson Jesus in mir sichtbar wird, je mehr wir diesen Jesus verkörpern, zu unseren Nachbarn, zu den Menschen, die hier in den Gottesdienst kommen. Wisst ihr, meine große Sehnsucht ist, dass wir eine Willkommenskultur werden, und zwar hier in der Gemeinde. Dass Menschen, die zu uns kommen, sich geliebt fühlen, egal welche Hautfarbe sie haben, egal welches Geschlecht sie für sich bevorzugen. Ich sage das mal so blöd, weil ich habe nicht meine Meinung darüber geändert. Aber ich will euch sagen, dass ich Menschen annehmen möchte, die in einem Zustand X sind. Ich würde keinen Bankräuber rausschmeißen, wenn er kommt. Warum soll ich jemanden rauswerfen, der über den Punkt anders denkt als ich? Versteht ihr, was ich meine? Lasst uns wirklich eine Willkommenkultur sein für Menschen, denn die Menschen haben in dieser Welt keine Hoffnung. Berechtigterweise. Und wenn sie noch haben, machen sie sich was vor. Diese Welt wird nicht besser. An manchen Punkten schon, aber sie wird generell nicht besser. Es wird immer noch diese schlimmen Dinge geben. Und was ich will ist, sie sollen diesen Jesus in mir kennenlernen. Weil dieser Jesus bringt Veränderung. Dieser Herr Jesus Christus hat das Zeug dazu, aus einem Menschen, der vorher dachte, er kann nur glücklich werden in einer Beziehung, die gleichgeschlechtlich ist, aus so einem Menschen macht Jesus jemanden, der glücklich wird in den Schöpfungsordnungen, die Gott gemacht hat, denn Gott schuf den Menschen als Mann und Frau, schuf er sie. Und nicht als Mann und Mann oder Frau und Frau. Aber ich möchte, dass niemand sich blöd fühlt, weil er jetzt gerade in dem Zustand ist, in dem er ist. Ich möchte, dass die Menschen sich geliebt fühlen, denn das ist die Urbotschaft, die Jesus gebracht hat auf diese Welt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat für die ganze Welt. Damit jeder, der zu diesem Sohn kommt, Hoffnung für sein Leben bekommt. Erlebt, wie Gott die Dinge in ihm in Ordnung bringt. Gott hat noch so viele Dinge in meinem Leben in Ordnung zu bringen und in deinem auch. Und da ist das nur ein kleines Thema. Die Steuergerechtigkeit fängt bei deiner Lohnsteuerjahresausgleich an. Die fängt dort an, wo wir anfangen, das echte Leben von Jesus her zu leben. Wo unser Ja ein Ja ist und unser Nein ein Nein. Wo man vertrauen kann, wenn wir was sagen, dass es auch kommt. Jesus möchte uns alle hineinnehmen und möchte uns verändern, möchte aus uns Menschen machen, die für andere Menschen ein Plus sind und nicht ein Minus. Und ich möchte, dass jeder, der kommt, weiß, er ist geliebt und angenommen und völlig egal, welchen Hintergrund er hat. Weil Jesus nimmt alle Menschen an. Er hat mich als Sünder angenommen. Ich bin kein bisschen gut gewesen, als Jesus mir begegnet ist. Sondern ich war ziemlich verdorben, ziemlich schräg, ziemlich kaputt und ziemlich bekloppt. Und wieso komme ich heute auf die Idee, dass Menschen, wenn sie kommen und von Jesus angezogen werden, dass sie sofort alles verstanden haben müssen, alles richtig machen, alles in Ordnung gebracht haben. Wie komme ich auf diese Idee? Ist doch Unsinn. Lass sie doch kommen. Jesus sagt, lass sie kommen. Und dann lasst sie uns lieben. Und dann lasst uns sehen, was Jesus aus solchen Menschen macht. Denn die Veränderung kommt aus der Kraft des Heiligen Geistes zu uns. Die Veränderung kommt aus seiner Kraft. Er verändert uns. Und ich möchte, dass unsere Gemeinde ein Ort wird, in dem man an diese Veränderung glaubt. Ich bin mir sehr sicher, dass Jesus in 2019 viele Menschen zu uns bringt. Ich habe mich so gefreut, habt ihr das mitbekommen? Letzten Gottesdienst, letzten Sonntag, da haben 5 Menschen ihr Leben Jesus übergeben. Und einen Tag später habe ich mit jemandem telefoniert, da hat der gerade eine Schulkollegin zu Jesus geführt. Ehrlich gesagt, das müsste jetzt jeden Tag so gehen. Jesus gibt das Leben, das sich wirklich lohnt. Ja? Na, das war ein bisschen mager. Jesus gibt das Leben, das sich wirklich lohnt. Man könnte meinen, ihr glaubt das, ja. Und es ist uns wichtig gewesen, wie wir jetzt als Leiter zusammen waren, war uns wichtig zu schauen, so eine Jahresklausur ist ja immer so ein bisschen ein Kassensturz. Wir gucken nach, was war, und wir gucken nach, was gibt es an Impulse von Gott. Und ein Impuls, den uns Gott letztes Jahr schon geschenkt hat und der uns immer wichtiger wurde, war, schaut mal, welche Quellen habt ihr. Was für Quellen gibt es in der Vineyard Speyer? Was habe ich übernatürlich dieser Gemeinde anvertraut? In einem besonderen Maß. Ich rede jetzt nicht... Alle Christen haben natürlich irgendwie alles, aber es gibt schon Schwerpunkte, und ich glaube, dass unsere Gemeinde bestimmte Schwerpunkte von Gott bekommen hat. Und was meine ich mit Quellen? Quellen sind Dinge, die auf einer übernatürlichen Art und Weise zu uns gekommen sind. Die also nicht, wo wir mal ein Buch gelesen haben oder eine andere Gemeinde besucht haben oder irgendwie schlau waren und dachten, das bräuchten wir jetzt, sondern wo wirklich etwas im Hintergrund von Gott ist, der zu uns in einer Weise gesprochen hat, die er nicht hätte sprechen müssen. Und wo wir sagen, wow, das ist einzigartig. Das hat sonst niemand so erlebt. Und deswegen glauben wir, ist es eine Quelle. Und ich erkläre euch, warum diese Quellen so wichtig sind in dem Moment. Ich glaube, dass in unserer Vineyard die Quellen gegeben sind, weil Gott will, dass die Hoffnung sichtbar wird für uns und für die Welt. Ich glaube, dass Gott möchte, dass die Menschen sehen können, wow, hier in der Vineyard Speyer ist es ein Ort, wo das geschieht. Und das eine ist, dass unsere Gemeinde ein Ort des Gebetes ist. Sagt sie, ja, das steht doch in der Bibel, wir sind ein Haus des Gebetes. Deswegen habe ich bewusst nicht Gebetshaus hingeschrieben, weil das ist jede Gemeinde. Sondern wir wollen ein Ort des Gebetes sein, wir wollen, dass da viel mehr passiert. Unsere Wurzeln, die gehen zurück auf Mike Bickel. Das war damals die Begegnung, die uns geprägt hat. Und letztlich geht Mike Bickels Wurzel zurück auf die Herrenhuter, die erkannt haben, dass ihr Rundherum-Gebet, die haben 150 Jahre eine Gebetskette aufrechterhalten, 24 Stunden, 7 Tage lang, 150 Jahre, ununterbrochen. Jetzt ist sie wieder, die funktioniert, also die machen weiter, die haben wieder angefangen. Und Mike Bickel hat es damals gesehen, IHOPE in Kansas City, internationales House of Prayer, was ganz viel jetzt ganz bekannt ist. Der war damals, als er noch Vineyard-Pastor war, war er in der Herrenhut und kam dort in die Berührung mit der Wurzel von Nikolaus Graf von Zinzendorf. Und das hat ihn so bewegt. Und dieser Mann war der Begrüßungspastor für unsere Gemeinde, als wir Vineyard wurden. War Mike Bickel und seine Frau Becky, die Leute, die uns in Empfang genommen haben am Tisch und für uns gebetet haben, uns gesegnet haben. Und seitdem lässt uns dieses Ding nicht los. Irgendwas ist da übergehüpft. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir verstehen, es ist unsere natürliche Berufung, ein Haus zu sein, in dem Gebet immer stattfindet. Das zweite ist, wir haben ein Gemeindeverständnis bekommen, wie Gemeinde wichtig ist. In einer Zeit, in der die Menschen lieber sagen, ich mag Hauskreis, ich mag lieber das, was ich. Ach, ist doch genug, wenn wir zu zweit oder drei zusammen sind, dann ist doch schon alles toll, dann läuft ja alles. In der Zeit glauben wir, das ist ein großer Irrtum. Gott hat so ein sensationelles, großes Bild für Gemeinde, dass wir lernen. Und wir haben das damals, kam es durch die Brautgeschichte, aber es ging ja weiter mit Tempel und den anderen 8 Bildern. Und diese Bilder, die beschreiben ein Gebilde, von dem Paulus sagt, dass an der Gemeinde Jesu Christi die unsichtbare Welt das unsichtbare Wesen Gottes erkennt. Gemeinde ist ein Ort, an dem Gott dargestellt wird, wo die Hoffnung, die er gibt, sichtbar wird in dieser Welt, wo die Sicherheit und die Liebe und die Barmherzigkeit sichtbar wird in dieser Welt, damit die Mächte und auch die Menschen erkennen, wer Gott ist. Dann Heilung. 1993 begann es in unserer Gemeinde einfach mit Heilung. Wir haben es nicht gesucht, es fing einfach an. Und wir waren am Anfang überfordert davon. Und von 93 an hat es sich weiterentwickelt und es ist leider immer noch in Schüben. Wir erleben es nicht so, sondern wir erleben es so. Aber wir würden gerne weitergehen und wir glauben, wir sollen weitergehen. Dann ist die Sache mit der Schule, war keine Idee, die jemand mal von uns hatte, sondern mit Schule, das war etwas, wo wir wirklich im Gebet empfangen haben, wo plötzlich Gott sagt zu uns, macht eine Schule, denn das ist, was ich immer schon für euch wollte. Und dann sagt Erich, ich habe vor 20 Jahren diese Berufung gekriegt, Schule anzufangen. Und das klickte miteinander, ohne Zutun von außen. Und wir haben jetzt das 8. Jahr die Schule Lebensart. Und dann war uns immer klar, ganz komisch, wir konnten uns nie entscheiden, sind wir jetzt eine Gemeinde für Speyer? Wir hatten Mühe damit. Und dann irgendwann hat Gott uns offenbart diesen Vers, wo es heißt, Jerusalem, Judäa, Samaria und bis ans Rest der Welt. Und das markiert verschiedene Areas, zu denen Gott jemand berufen hat. Und wir glauben, dass Gott uns berufen hat in diesen Feldern, in diesen 4 Feldern, in Speyer, in Rheinland-Pfalz, in Deutschland und bis an die Ende der Erde. Der Welt, habe ich geschrieben. Die Welt ist ein bisschen größer, aber okay. Und das Letzte, was wir eigentlich so mitbekommen haben, das war ein übernatürliches Geschehen in einem Auto auf der Heimfahrt von Berlin, wo plötzlich der Gedanke für Mentoring bei uns geboren wurde, den wir vorher nicht hatten. Und plötzlich war der da und der war so gut, dass wir plötzlich begriffen, da ist was. Und wir fingen an, Mentoring zu leben und haben mittlerweile die Früchte davon, dass viele anfangen, junge Leute, jüngere Leute als wir zumindest, Dinge zu übernehmen. Naja, ihr müsst euch dran gewöhnen, hinter euch ist jetzt noch eine Jüngere, guck dich mal um. Guck mal eine Reihe weiter, dann siehst du, da sind ein paar, die sind noch jünger. So ist das eben im Leben. Und Gott fing an, diese Leute zu entwickeln. Warum erzähle ich euch das? Weil ich das für sehr wichtig halte, dass ihr das als Gemeinde wisst. Diese 7 Quellen werden wir uns in diesem Jahr widmen. Wir werden immer wieder versuchen, uns mit diesen 7 Themen auseinanderzusetzen und diese 7 Quellen zu heben und freizusetzen, damit sie ihre Kraft in unserer Gemeinde entwickeln können. Das ist das, was wir gesehen haben auf der Leiterschaftsklausur. Und wir haben uns als Leiter eindeutig, also alle einstimmig, haben wir uns übereingestimmt, dass das unsere Quellen sind. Und da besteht Einheit drüber. Und wir laden euch ein, mit uns übereinzustimmen. Das Zweite ist, das ist auch eine Sache, die wir schon viel früher bekommen haben. Bei unserem ersten Church-Coaching-Gespräch beim Andreas Herrmann hat der uns damals mühsam erklärt und hat gesagt, ja, Gemeinde hat immer 2 Flügel. Das sind auf der einen Seite Gottesdienst und die Veranstaltungen und auf der anderen Seite die kleinen Gruppen. Und wer Andreas Herrmann kennt, Andreas Herrmann ist ja durch Film und Fernsehen bekannt, aber eigentlich sollte der viel mehr bekannt sein als einer der besten Gemeindebauer, die es in Deutschland gibt. Und das ist er wirklich, weil es wiederholt bewiesen hat, dass es ihm gelingt, in Deutschland riesengroße Gemeinden zu bauen. Und eins dieser beiden Pole, das eine ist Gottesdienst, Veranstaltung. Gottesdienst ist enorm wichtig für unsere geistliche Zurüstung und unsere Ausrichtung auf Gott. Und Kleingruppen sind enorm wichtig für unser geistliches Leben und für unser Lernen und für unser Wachstum. Und beides muss da sein. Und wir haben bewusst solche Flügel gewählt. Nicht, weil wir nicht wissen, wie ein Flieger aussieht, sondern weil es ein bisschen biotisch aussieht, wenn wir Schmetterlingsflügel ans Flugzeug machen. Ich glaube nämlich, dass das was Übernatürliches ist, sowohl der Gottesdienst wie auch die kleinen Gruppen. Und in diesen kleinen Gruppen, wir werden dieses Jahr zweimal Kleingruppen starten. Wir werden verschiedene Gruppen anbieten, die neben den Hauskreisen für 8 oder 10 Wochen ein bestimmtes Thema haben. Eine bestimmte Sache. Und das wird von Nordic Walking bis Trauerbegleitung bis der Römerbrief in seiner Tiefe und Ausdauer sein. Und man kann sich einfach Zeit nehmen und sagen, das interessiert mich so sehr oder da möchte ich dabei sein und ich investiere 6, 8 oder 10 Wochen, damit ich Teil dieses sein kann. Und man muss auch nicht Angst haben, weil die erste Staffel startet irgendwann im März, die zweite Staffel startet im September und nächstes Jahr werden wir 3 solche Staffeln haben. Und unser Ziel ist es, das Leben Raum zu geben, das Gott uns gibt. Und ich hoffe, wir werden wieder Zumba tanzen in so einer Gruppe. Ja, versteht ihr? Ich hoffe, dass wir solche Dinge tun werden. Weil ich glaube, dass das Leben, das Gott uns gegeben hat, so toll und so kraftvoll ist, dass wir das besser abbilden müssen. Wir müssen doch die Hoffnung abbilden. Und das kann man bei Nordic Walking zum Beispiel ziemlich gut. Ja, da hofft jemand, dass Erich hofft, dass er ankommt. Ja, genau. Wenn schon sowas sagst. Hört ihr mich? Wir werden das vorstellen und wir werden, wenn du auf diese Annonce jetzt gewartet hast und sagst, wow, das wollte ich schon immer mal in unserer Gemeinde hören, ich habe da schon lange was auf dem Herzen, dann würde ich dir vorschlagen, setz dich in Bewegung, sprich mit Detlef und mir und mit Erich und Steffen oder mit Heide, Jutta, Delsi und Christina. Okay, jetzt habe ich sie alle. Oh Mann. Rede mit uns. Wir freuen uns über jeden, der was starten möchte. Wir haben ein paar Bedingungen dran geknüpft und das erklären wir dann. Was wir als erstes starten ist, wir starten irgendwann Ende Januar, starten wir etwas, was wir nennen DNA. Also die Erbinformation der Vineyard-Gemeinde. Das, was uns zur Vineyard-Gemeinde gemacht hat. Und wenn du denkst, das ist langweilig, ich kann dir Geschichten erzählen, die hast du noch nie gehört, aber die sind so übernatürlich, wie Gott diese Gemeinde gebaut hat, das war vollständig übernatürlich. Wir haben Dinge erlebt, die sind unglaublich. Und das hat bei uns eine Wurzel für etwas gelegt. Ich meine, wir haben hier im Gottesdienst vor 25 Jahren, Mann, bin ich alt, da saß eine Frau mit einem zerstörten Gesicht. Also zerstört war die richtige Bezeichnung. Die war nämlich am Vorabend, war die mit ihrem Hund Gassi gegangen. Und der Hund, der hat in dem Moment gezogen, wo sie falsch geguckt hat. Sie hat nach da geguckt und er hat so gezogen. Und die Reaktion war, der hat die gefällt, weil der war ziemlich kräftig. Die ist umgefallen, ist mit dem Gesicht ungeschützt aufs Pflaster aufgeknallt, auf die Steine und ist dann vom Hund ein Stück gezogen worden. Und weil in der Zeit unser Gottesdienst bei unseren Leuten so heilig war, dass man gesagt hat, lieber gehe ich mit einer zerschlagenen Visage in den Gottesdienst, als ich fehle, saß die im nächsten Morgen im Gottesdienst mit dem Taschentuch unterm Kinn. Und die Brühe lief noch. Sie war im Krankenhaus gewesen, hatten auch festgestellt, ja, die Nase ist gebrochen. Und dann haben wir für diese Frau gebetet. Ich weiß noch, da ging es uns so, wir haben dermaßen einen Stich erlebt in unserem Herzen. Wir sind über die Stühle gestiegen, um sofort zu ihr zu kommen, Hand aufgelegt, gebetet. Und 3 Tage später hatte sie Babyhaut im Gesicht. Ohne jede Spur von irgendetwas anderem. Es war reine Babyhaut, war vollkommen gesund, keine Spuren, völlig rein. Das haben wir erlebt. Und jetzt, wenn du noch mehr solche Geschichten hören willst, musst du bei uns in den DNA-Kurs kommen, denn da erzählen wir solche Geschichten. Oder warum wir in 2 Monaten Vineyard wurden, obwohl man normalerweise 3 bis 5 Jahre braucht, bis man aufgenommen wird in dem erlauchten Kreis, damals sehen wir uns. Wir haben 2 Monate gebraucht. Und das hatte mit dem Heiligen Geist zu tun. Bei einem Telefonat mit dem Verantwortlichen kam einfach der Heilige Geist und fiel auf das Telefongespräch. Und der auf der einen Seite und ich auf der anderen Seite waren so voll Heiligen Geistes, dass der hat mir später erzählt, der hat aufgelegt und gesagt, die sind Vineyard. 2 Monate später waren wir Vineyard. Am 26. Mai 1996. Ich möchte, dass ihr mitbekommt, Gott hat Großes an uns getan. Wir vergessen das so gerne, so schnell, was wir alles schon gesehen haben. Wir haben so viele Dinge gesehen, dass wir sie zum Teil vergessen haben. Wir haben Zeichen und Wunder gesehen. Und wir haben manchmal auch getrauert und waren schmerzlich berührt, dass es nicht geklappt hat. Aber wir wollen Leute einladen, mit uns die Gemeinde nochmal kennenzulernen. Das gilt an alle Leute, die noch nicht lange in unserer Gemeinde sind. Und nicht lange will ich jetzt ganz bewusst nicht sagen, 1, 2, 3, 4 Jahre oder so, sondern ich will sagen, wenn du das Gefühl hast, du bist noch nicht lange hier in der Gemeinde, weil du noch nicht weißt, was wir da erzählen würden, bist du eingeladen für diesen Kurs. Einverstanden? Und alle Leute, die einen Kurs haben werden, die selbst anschließend einen von diesen diesen Kursprogrammen bestreiten müssen, die müssen leider, dürfen doch freudigerweise dorthin kommen, weil ohne das kann niemand starten. Nur, dass wir das gleich mal am Anfang besprochen haben. Denn wir haben gelernt, wir haben uns das abgeguckt von der Coleraine Vineyard in Nordirland und haben dort gelernt, dass sie es vernünftig machen mit, da muss jeder durch. Und wir tun das auch, weil ich glaube, wir sparen uns Ärger. Also von daher, herzliche Einladung auf der einen Seite und auf der anderen Seite, macht euch bitte Gedanken darüber. Zwischenzeitlich möchte ich noch gern was machen. Ich weiß, dass Sie es nicht mögen, aber trotzdem. Cedric, Sedi, Tabea, könnt ihr mal kurz herkommen zu mir? Das müssen wir jetzt kurz machen, weil es gehört zur Gemeinde. Ihr müsst die 2 Leute euch noch mal genau angucken. Guckt sie euch bitte noch mal ganz genau an. Prägt euch ihre Gesichter ein. Guckt an, wie die lächeln. Gucken die an, wie die freundlich sind. Guckt euch an, wer die sind. Schaut mal hier, die 2. Dreht euch mal um, damit die es euch sehen können. Die 2. Die haben die bodenlose Frechheit und wandern aus nach Neuseeland, zumindest für 1 Jahr. Und wir segnen euch dazu, weil es toll ist, dass ihr das macht und riskiert. Gott segne euch. Und im Herzen gehen wir mit euch. Wenn ihr sie irgendwie seht, streckt mal eure Hände aus, wir segnen die jetzt. Vater, segne sie, lass deine Engel über ihnen, unter ihnen, rechts, links, vor und hinter ihnen sein, Herr. Und führe sie gesund wieder zurück, wenn es dein Wille ist. Amen. Das musste ich machen. Wir werden eine große Konferenz, das habt ihr schon mitbekommen, wir werden eine Konferenz dieses Jahr nur haben, eine. Die ist die Vineyard-Leiterkonferenz, die Vineyard-Dachkonferenz, nicht die Leiterkonferenz, die Vineyard-Dachkonferenz am 29. Mai bis zum 1. Juni. Die ganze Vineyard-Familie wird hier zu Besuch sein. Und um was es sich dreht, es geht um unsere Wurzeln. Wir haben im Leitungsteam, Jutta und ich gehören zum Vineyard-Dach-Leitungsteam und wir haben in dem Leitungsteam, haben wir beratschlagt, wie sollte die Konferenz aussehen und wir hatten das Gefühl, wir wollen verbunden werden mit den Ursprüngen der Vineyard. Und deswegen wird es kurze Spots geben, kurze Einblendungen geben von Carol Wimber, von allen möglichen Leuten, die zur Geschichte der Vineyard-Bewegung gehören, die erzählen werden, warum damals der Geist Gottes, was er mit ihnen gemacht hat und warum sie das gemacht haben, was sie gemacht haben. Und es wird hier David Ruiz sein, der viele Jahre heute ist er der Leiter der Vineyard-Bewegung in Kanada, aber er ist eigentlich bekannt geworden durch seinen Worship. Breaking Down Dividing Walls war einer seiner Songs. Oder, also wir haben viele dieser Lieder, singen wir heute. Müsst mal unten gucken, da steht bei vielen David Ruiz drauf. Und er wird mit seiner Frau da sein und unser Ken Fish haben wir auch bekommen, der wird auch auf der Konferenz sprechen. Also nehmt euch Zeit für diese Konferenz. Da hinten liegen die Prospekte und meldet euch an. Ich bin für 2018 dankbar. Und ich verrate euch ein Geheimnis. Ich bin schon für 2019 im Voraus dankbar. Ich bin dankbar für euch. Und ich bin dankbar für das, was Gott mit uns machen wird. Ich möchte, dass ihr das wirklich versteht. Ich meine das zutiefst. Ich bin dankbar. Weil ich an Jesus glaube, weil ich ihn kenne, bin ich dankbar im Voraus. Und ich bin auch dankbar in Notzeiten. Ich bin dankbar in Ängsten. Ich bin dankbar in meinem Versagen. Weil ich weiß, ich habe einen Schatz, der heißt Jesus Christus. Und diesen Schatz kann mir niemand mehr nehmen. Dieser Schatz, der liegt in meinem Herzen verborgen. Und egal, was die Welt noch mit mir treibt, diesen Schatz kriegen sie nicht. Und dieser Schatz Jesu Christi ist unsere Hoffnung. Das ist das, was Menschen anders macht. Wenn du diesen Schatz in deinem Herzen trägst, wenn du diesen Jesus in dir hast, diesen Jesus Christus, dann hast du die Hoffnung für eine andere Zukunft. Dann hast du die Hoffnung für diese Welt. Und deswegen das Wichtigste von allem, was ihr dieses Jahr machen könnt, das allerober-absolut mega Wichtigste, was ihr nur irgendwie machen könnt, ist eure Beziehung zu Jesus Christus vertiefen. Wenn du nichts dieses Jahr hinkriegst, dann krieg bitte das hin. Mach eine tiefere Beziehung zu Jesus. Lern ihn kennen, wie er ist. Schau, wie er zu dir ist, was er von dir denkt. Guck dir Jesus an. Konzentriere dich auf Jesus Christus. Und ich garantiere dir, wenn du das tust, wird sich dein Leben tatsächlich ändern. Wenn du das konsequent tust, wirst du sehen, wie du nächstes Jahr völlig anders hier sitzt. Der Jesusmangel, den jeder Mensch hat, ist auch der Mangel an Veränderung in seinem Leben. Ohne Jesus keine Chance, keine Veränderung. Dann bleibst du, wie du bist. Und so viel es mich betrifft, ich habe genug von mir, ich will neu werden. Ja, ich will neu werden. Ihr sollt dieses Jahr einen anderen Reinhard kennenlernen, einen mehr Jesus-mäßigen. Und ich lade euch ein, mit mir zu gehen. Ich meine es wirklich ernst. Ich hoffe, ich greife euer Herz, weil ich will nicht appellieren an euch, ich will euer Herz erwischen. Schaut mal, da ist Jesus, der euch so unendlich liebt. Und du, ja, wir haben nicht alle Antworten, aber vergess es, ist auch wurscht. Ich kann einfach nicht mehr als Mensch sein. Aber ich kann Jesus in mir haben. Und der ist meine Hoffnung und der ist meine Zuversicht. Der ist meine Investition für mein ganzes Leben. Und da möchte ich euch einladen, dass wir dieses Jahr als ganze Gemeinde diesen Jesus Christus noch viel besser kennenlernen als bisher. Und dass wir ihm viel mehr Raum in unserem Herzen bekommt. Viel mehr Raum in unserer Zeit. Viel mehr Raum in unseren Gedanken. Denn je mehr wir Jesus haben, umso hoffnungsvoller werden wir sein. Das garantiere ich euch. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist.